Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt.
Vielleicht erlebt die analoge Postkarte in diesen Zeiten eine Renaissance. Grüße an Familie, Freunde und Bekannte via Stift und Papier. Immerhin dürfen wir einander nicht sehen und wollen dennoch Liebe und Verbundenheit übermitteln. Eventuell sind Ihnen sogar die filigran gestalteten, mit Mustern geprägten, hochwertigen Kunstpostkarten der Firma Turnowski aufgefallen. Es gibt eine Geschichte dahinter, eine des Reisens, aber auch eine des Neuanfangs eines Wiener Zionisten, der in Jerusalem vor fast 100 Jahren eine der ersten Reiseagenturen gründete. Blanka Weber war in Tel Aviv.
Hey, Bokotow. It's my office. It's Turnowski's office, yes. Yeah, I'm just a guest here.
Ich bin hier nur zu Gast. Turnowski gibt es schon so lange, gegründet im Jahr 1940. Das sind jetzt 80 Jahre.
I'm a guest here.
Große Worte sind nicht seine Sache. Kobi Tadmor ist viel zu bescheiden. Mit großer Ruhe und äußerer Gelassenheit führt der Philosoph die Geschäfte von Turnowski heute in Tel Aviv. Begonnen hat alles einst mit einem glühenden Zionisten, mit Reisemappen und Postkarten.
Liebe Freunde in Berlin, in Chemnitz und in Wien, wir sind jetzt gut in Jerusalem angekommen und gewöhnen uns an das Klima, an die Umstände und bauen uns hier ein neues Leben auf.
So oder so ähnlich wird Walter Turnowski mit Tinte und Feder seine eigenen Grüße verschickt haben in die einstige Heimat, die nicht mehr seine Zukunft war. Tief geprägt von der zionistischen Idee hatte er in Deutschland die Koffer gepackt und zog mit seiner Frau Margarete, die bis dahin für das Kaufhaus Schocken in Chemnitz gearbeitet hat, nach Jerusalem. Er war der Meinung, wenn andere Juden dieses Land nur sehen würden, so kämen noch mehr Reisende, Urlauber. Die Wirtschaft könnte wachsen, aber es würden auch Menschen wie er vielleicht für immer bleiben. Er gründete eine der ersten Reiseagenturen des Landes, die Egypt and Palestine Lloyd, kurz Peltours. Mit der Agentur war er erfolgreich. Auch die Schriftstellerin Else Lasker-Schüler startete von ihrem Schweizer Exil zwei Reisen ins Heilige Land und schrieb, beeindruckt in ihren Tagebüchern, von den Erlebnissen, die sie der Reiseagentur verdanke, mit dem jugendlichen Direktor.
Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit setze ich Sie in Kenntnis, dass es uns gelungen ist, von etlichen jüdischen Gemeinden.
Und Walter Turnowski war nicht nur in Palästina unendlich aktiv, den jüdischen Hilfsfonds Keren Hayesod zu unterstützen. Er hatte sich auch vorher von Berlin aus dafür eingesetzt und berichtete von seiner Arbeit.
Geordnet nach der Höhe der Leistungen, Zahlungen über 20.000 Goldmark. Aus Berlin, Hamburg, Leipzig.
Es war das Jahr 1923 und Walter Turnowski zog Bilanz. Wie viele Spenden gab es? Wer half beim Aufbau des Landes Palästina? Die jüdischen Gemeinden spendeten manchmal auch nur symbolisch für den Fonds, um anderen die Reise und das Ankommen in Palästina zu ermöglichen. Walter Turnowski schrieb das alles auf und führte für die Hilfsorganisation Buch. Er war begeistert und beseelt von der Arbeit, etwas Neues zu schaffen, wobei er sich Jahre später allerdings sehr kritisch mit der zionistischen Propaganda auseinandersetzte. Neben Walter Turnowski drängte es auch seine Frau Margarete Pinner in der neuen Heimat nach mehr. Sie wurde in Israel zu einer der geachteten Publizistinnen und Wissenschaftlerinnen für Sozialarbeit. Unentwegt hatte sie für soziale Strukturen geworben, für Kindergärten und Hilfe für Frauen und Familien. Aus Walter Turnowskis kleinem Reiseunternehmen ist seit 80 Jahren die Firma Turnowski in Tel Aviv geworden. Kobi Tadmor zeigt die Arbeitsplätze seines kleinen Designerteams und den großen Showroom, eine Welt der bunten Postkarten, Notizbücher, Briefpapiere, Glückwunsch- und Grußkarten mit Fröschen, Rosen, Fahrrädern und immer wieder Blumen.
Ich habe hohen Respekt für die Werte des Unternehmens, die von einer Generation zur nächsten gegeben werden. Genau das sieht man in unseren Produkten.
Es sind liebevoll und kunstvoll gestaltete Bilder mit Tieren, Pflanzen, Botschaften, die Turnowski heute in die ganze Welt schickt und verkauft, auch nach Deutschland. Hier ist Georg Lutz, mitten in Berlin-Kreuzberg, zuständig für den Vertrieb. Sein Unternehmen Kunst und Bild verkauft 3 Millionen Postkarten im Jahr, darunter auch jene von Turnowski.
Mittlerweile ist es so weit, dass ich einfach auch mit ein Teil der Familie bin. Ja. Und ich bin es gerne und wir bereichern uns und freuen uns, dass wir eben miteinander arbeiten können.
Auf seinem Schreibtisch stehen heute Dutzende Erinnerungen und immer kommt neues Design aus der kleinen Manufaktur in Tel Aviv hinzu. Das Team ist international, die Motive und Kunden sind es auch. Und die Postkarten werden heute trotz allem oft verschickt oder verschenkt, vielleicht auch gerade jetzt. Postkarten machen, sagt Georg Lutz, das heißt, den Zeitgeist erkennen und auf einem kleinen Stück Papier eine Botschaft auf der Karte übermitteln.
Und da ziehen sie alle an einem Strang, alle 20 oder noch mehr Mitarbeiter, die da sind bei Turnowski, und das ist überholt zu sagen, aber es ist wie ein Herz und eine Seele eben. Ja.
Auch wenn heute das kleine Unternehmen aus Tel Aviv zunehmend Design für Thermoskannen, Handyhüllen, Tapeten und auch Mode verkauft, die gute alte Postkarte wird immer bleiben.
Da wird geschliffen, geändert, verworfen und letztendlich das Ergebnis, die Karte wird eben geschliffen wie ein Edelstein dann. Ja.
Und ist vielleicht gerade jetzt ein gutes Mittel, um trotz Abstand miteinander in Kontakt zu bleiben.
Der Yom Kippur-Anschlag eines Rechtsterroristen in Halle war für die jüdische Gemeinschaft ein tiefer Schock. Viel wurde danach gesagt, jetzt müsse sich etwas ändern. Auch die Rabbiner- und Kantorenausbildung am Abraham-Geiger-Kolleg und am Zacharias-Franke-College in Potsdam und Berlin reagieren auf den Umstand, wie im Zweifelsfall eine Gemeinde von ihrer Rabbinerin oder ihrem Rabbiner geführt und ein Umgang mit Hass und Terror gefunden werden kann. Carsten Dippel berichtet.
Carmen Engel war eine der gut 80 Jüdinnen und Juden, die zu Yom Kippur in der Synagoge in Halle waren. Sie ist an jenem Tag mit einer größeren Gruppe aus Berlin angereist, ganz im Geist, kleinere jüdische Gemeinden gerade an Feiertagen zu unterstützen.
Wir waren mitten in einem sehr emotionalen Gebet. Als ich diese Explosion gehört habe, dachte ich zuerst, irgendjemand hat vielleicht einen Molotow-Cocktail ins Hof geworfen. Ich muss sagen, es war wirklich ein sehr, sehr schönes Gebet-Erlebnis in Halle. Und deswegen war das so schrecklich, dass dieser Anschlag das zerstört hatte.
Carmen Engel ist in Kalifornien aufgewachsen, in einer säkularen jüdischen Familie. Sie hat mehr als 20 Jahre in Österreich gelebt, als Journalistin gearbeitet und mit 60 entschieden, sich am konservativen Zacharias-Franke-College in Berlin zur Rabbinerin ausbilden zu lassen. Zum Zeitpunkt des Anschlags war sie im zweiten Ausbildungsjahr.
Ich glaube, danach war eben diese Realisierung, dass man wirklich die Möglichkeit von Gewalt doch sehr ernst nehmen muss. Dass man sich leider damit auseinandersetzen muss.
Halle steht nicht allein. Es reiht sich in eine ganze Serie von antisemitischen Übergriffen und Anschlägen ein, deren Häufigkeit, auch Brutalität, in den letzten Jahren signifikant zugenommen hat. Und das weltweit. Die jüngsten Studien zum Antisemitismus bestätigen zudem einen besorgniserregenden Trend. Sie zeigen, dass sich Jüdinnen und Juden vor allem in Europa zunehmend unsicherer fühlen. Vor diesem Hintergrund stehen Rabbiner und Kantoren in einer ganz besonderen Verantwortung, sagt Sandra Anusiewicz-Bär, die Koordinatorin des Zacharias-Frenkel-Colleges. Sie sind die Ansprechpartner für ihre Gemeindemitglieder. Gleichzeitig repräsentieren sie die Gemeinden nach außen. In einer extremen Ausnahmesituation, wie zu Yom Kippur in Halle, können sie sich in einer Situation wiederfinden, die von ihnen Führungsstärke, Orientierung, Halt und im Nachgang eines solchen traumatischen Einschnitts auch Beistand und Trost verlangen.
Also ich glaube, dass es so langsam durchsickert, hier lauert tatsächlich Gefahr, dass das allen nochmal bewusst geworden ist. Und auch die große Hilflosigkeit, die damit einhergeht, wie man sich dazu verhalten soll, weil diese Dinge eben unberechenbar sind und auch immer unberechenbar bleiben. Und natürlich hat das zu einer ganz großen Diskussion eben auch geführt, inwieweit möchte man jetzt gezwungen werden, sich zu verstecken, oder inwieweit sollte man nun erst recht sichtbar werden, sichtbar sein und sich positionieren.
Unter dem Eindruck der jüngsten Ereignisse wollen die beiden Kollegs all diese Fragen stärker in den Fokus der Ausbildung rücken. Sicherheitsaspekte kamen bislang am Rande schon vor. Nun müsse es um die Frage gehen, wie eine Gemeinde im Augenblick einer unmittelbaren Gefahr und nach traumatisierenden Ereignissen von ihrem Rabbiner oder Kantor geführt werden kann.
Wie können wir das auf eine institutionelle Ebene heben und uns als Institution dazu positionieren und damit professionell umgehen? Also sprich, welche Sicherheitskonzepte müssen wir hier ausarbeiten, dass man sich damit auseinandersetzt, dass es einen Anstieg gibt an Gefährdung?
Das fängt zunächst tatsächlich bei kleinen, praktischen Dingen an. In den Kollegsräumen in der Berliner Kantstraße wurden gut sichtbar Schilder mit Notrufnummern angebracht. Denn im Zweifelsfall in einer Stresssituation muss man schnell reagieren. Und nicht jedem der vielen internationalen Studierenden an den beiden Kollegs sind die deutschen Notrufnummern vertraut. Manche Dinge werden den Alltag des Kollegs für die Studierenden verändern, bedauert Anusiewicz-Bär. So können zum Beispiel nicht mehr einfach fremde Personen mit ins Haus gebracht werden.
Ich finde das natürlich schade, weil wir immer ein sehr offenes Haus waren und wirklich auch so Studierräume zur Verfügung gestellt haben, die gut angenommen wurden und nicht nur von unseren Studierenden. Und all diese Dinge, dass ständig Leute ein- und ausgegangen sind zum Zweck des Studiums, das müssen wir jetzt natürlich einschränken und unterbinden.
Die Überlegungen gehen über bloße Sicherheitsfragen hinaus. Halle war zweifellos ein massiver Einschnitt, eine außergewöhnliche und extreme Erfahrung. Antisemitismus äußert sich jedoch bereits sehr viel niedrigschwelliger. Er gehöre, so die Leiterin des Kompetenzzentrums der ZWST, Marina Czerniewski, zu den alltäglichen Erfahrungen von Jüdinnen und Juden.
In dem Moment, wo Menschen sich als Juden zu erkennen geben, verändert sich die Konstellation im Raum. Ja? Da verändert sich die Stimmung, das Klima und die Beziehungen werden dementsprechend auch angepasst. Das heißt, wir sprechen hier nicht von massiven Einschnitten und Vorkommnissen, die uns komplett auf den Kopf stellen, sondern von banalen Selbstverständlichkeiten, die irgendwie einfach nur dazugehören. Und ich glaube schon, dass viele Jüdinnen und Juden irgendwo im tiefsten Inneren einfach verinnerlicht haben oder einfach wissen, dass das auch mit ihnen irgendwo zu tun hat.
Hier verknüpfen sich individuelle Erfahrungen mit kollektiven Erinnerungsmustern. Das Kompetenzzentrum der Zentralwohlfahrtsstelle mit der Beratungsstelle OFEC ist eine wichtige Anlaufstelle für Menschen mit antisemitischer Gewalterfahrung. Rabbiner und Kantoren könnten hier eine Schnittstelle zwischen Betroffenen und den Beratungsstellen einnehmen.
Sie hätten dann eine Pufferfunktion. Sie könnten eine erste stabilisierende Arbeit leisten, so eine Art Krisenintervention ermöglichen, Orte und Räume schaffen, wo schamvoll besetzte Ereignisse besprechbar werden.
Marina Czerniewski wünscht sich auch eine Beschäftigung mit praktischen Fragestellungen nach derartigen Ereignissen.
Was ist eine Krisenintervention? Wie kann das passieren? Was soll dabei unbedingt berücksichtigt werden? Wie funktionieren Opferentschädigungsbehörden? An wen kann man sich wenden, wenn etwas passiert? Was machen die Beratungsstellen? Welche Härteleistungen gibt es eigentlich? Was ist Netzwerkmanagement in dem Bereich?
All dies heißt jedoch auch, dass eine ohnehin schon mit hohen Ansprüchen verbundene Ausbildung noch ein Stück mehr von den angehenden Rabbinern und Kantoren abverlangt. Es sei daher wichtig, die Studierenden damit nicht zu überfordern, betont Kollegskoordinatorin Anusiewicz-Speer. Die angehenden Rabbiner und Kantoren müssten ebenfalls mit dem Erlebten umzugehen wissen. So sei es wichtig, den Studierenden das auch zuzugestehen und ihnen den nötigen Raum zur Reflexion zu geben.
Ich habe hier eine Gelegenheit, auch mich darüber auszutauschen und mir dort nochmal Feedback abzuholen, beziehungsweise auch meine eigenen Ängste rauszulassen, die loszuwerden und dadurch wiederum bestärkt zu werden. Ja? Also dieses Gefühl zu bekommen, hey, auch das deckt die Ausbildung mit ab und ich werde hier nicht allein gelassen.
Ob es dafür spezielle Ausbildungsmodule geben wird, ist derzeit noch offen. Die beiden Kollegs stehen in enger Kooperation mit der von Marina Czerniewski geleiteten Kompetenzstelle der ZWST. Und auch auf die Erfahrungen in jüdischen Gemeinden außerhalb Deutschlands, etwa in Großbritannien, Dänemark oder den USA, greift man zurück. Bei all den notwendigen Veränderungen, die anstehen, Sandra Anusiewicz-Speer möchte nicht, dass darunter der Geist der Ausbildung leidet.
Wir bemühen uns, sensibler zu sein. Wir verfolgen natürlich die politische Lage, die Geschehnisse sehr intensiv, aber die Ausbildung an sich ändert sich deshalb nicht. Wir haben die gleichen Bestandteile im Curriculum, wir haben die gleichen Anforderungen, vielleicht ein Stück weit eben ergänzt durch noch einen höheren Grad an Reflexion. Aber das ist hier kein Bootcamp, kein Training gegen die Angst.
Im Vordergrund stehe nach wie vor die Textkenntnis, jede beliebige Talmud-Seite aufschlagen und sie lesen zu können und natürlich die Halacha, das jüdische Gesetz, zu kennen.
Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Gut Schabbes und ein schönes Wochenende.